Es ist ein ganz besonderer Tag heute und die Schriftlesung habt ihr schon gehört. Hier sind zwei Versuche, diesen Text kurz zu fassen. Der eine Versuch, die aus Liebe entsprungene, kraftreiche Gnade Gottes bewirkt grundlegende Voraussetzungen zur radikalen Veränderung im persönlichen und gemeinschaftlichen Leben. Noch kürzer. Aufgrund seiner Liebe hat Gott tote Menschen zu Mitlebenden mit Christus gemacht. Wir haben gestern Abend kurz über die Aussage von Paulus im Epheserbrief uns Gedanken gemacht, nämlich zu dieser Kraft Gottes. Und diese Osterfreizeit, die wir zusammen haben, diese Konferenz mit Karfreitag und Ostersonntag hat ein Ziel. Und das Ziel ist, lebendig zu machen. Der Epheserbrief beginnt mit einer ganz großen Perspektive, nämlich dem ewigen Ratschluss Gottes. Das Wirken Gottes beginnt nicht mit dem Kommen Jesu, beginnt nicht mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, sondern das Wirken Gottes ist ein ewiger Ratschluss im Herzen Gottes vor der Schöpfung, in der Schöpfung, im Schöpfungsakt, in seinem Liebesakt, dieses Universum zu schaffen. Und dann mit dem Sündenfall Heil zu schaffen. Im Einzelnen, in der Gemeinschaft. Und dieses Heil, dieser Pfeil, diese Kraft, die soll auch heute unsere Herzen treffen. Dieser ewige Ratschluss Gottes kann auch so gefasst werden. Nämlich, dass Gott der Missionar ist. Ich habe gestern schon kurz erwähnt, dass Gott auf Missionsreise ist. Christopher Wright in seinem Buch The Mission of God hat das ganz ausgezeichnet dargelegt. Die ganze Schrift als Ausdruck der Mission Gottes. Er verfolgt sein Ziel mit seiner Schöpfung und auch unter uns. Es ist seine Absicht, es ist sein Wille, es ist sein Plan, mit dem wir uns hier beschäftigen. Alles, was wir lesen im Epheserbrief, in diesem Zeugnis des Gegners Gottes, des Feindes Gottes, wie Paulus sich selbst bezeichnet, alles, was wir da lesen, ist eine Manifestation, eine Beschreibung der Mission Gottes, der Absicht Gottes, dessen, was er beabsichtigt. Es geht hier nicht um unsere eigene Mission und um unsere eigenen Absichten, sondern wir hören hinein in das Herz Gottes. Und diesen Text heute Morgen, der beschreibt ein Stück Herz Gottes. In diesen großen Koordinaten von Schöpfung, Sündenfall, Rettung und Verherrlichung wollen wir uns bewegen. Vor einigen Jahren war ich in einem Garten. Ich kann nicht genau beschreiben, wo der Garten war. Er befindet sich in einem Land, in dem die Islam Staatsreligion ist. Und ich kann auch nichts Genaues beschreiben, um die zu schützen, die sich in diesem Garten trafen. Es waren junge Studenten, Studentinnen und Studenten, die aus dem Islam zum christlichen Glauben gefunden hatten. Es war mein besonderes Vorrecht, zu sehen, wo Gott Mission betreibt. In einem Garten, 40 oder 50 junge Menschen. Ich durfte dort dazukommen zu einer Gebetszeit, einer Lobpreiszeit. Und dann fragten sie mich, ob ich etwas bezeugen würde über den Glauben, über das, was Gott in meinem Leben getan hat. Sie wollten hören, was Gott in anderen Ländern tut, außerhalb von ihrem Garten, von ihrer Isolation, 40 oder 50 zusammen. Sie lobten den Herrn. Sie freuten sich an seiner Gnade, obwohl alles, was sie taten, unheimlich kostspielig war. Bekenntnis zu Jesus, das ist ein riskantes Unterfangen. Da kann einem die ganze Karriere dadurch kaputt gehen. Familienkontakte werden abgeschnitten. Es ist sehr kostspielig. Ich habe dort manche getroffen, die mir kurz auf Französisch zuriefen, dass sie auch Christen sind. Moi aussi, je suis chrétien. Vielleicht war ich der Einzige, der das gehört hat. Sie konnten es sich nicht leisten, Jesus zu bekennen. Und doch war dieses ein Einblick in die ganz besondere Missionsarbeit Gottes. Ein Einblick, der nicht veröffentlicht werden kann und von dem man auch nicht hört. Aber er geschieht in ganz verschiedenen Bereichen dieser Welt. Und das ist dieser ewige Ratschluss Gottes. Er führt seine Ziele aus, auch in diesem Garten, in dem ich vor vielen Jahren war. Ich habe dort erlebt, was dieser Text hier bekräftigt. Und das ist, dass Gott tote Menschen zu Mitlebenden mit Christus macht. Das ist die zentrale Axis, die Hauptaussage dieses Textes heute Morgen. Und ich möchte mich eigentlich nur auf die ersten vier Verse konzentrieren, obwohl natürlich die anderen Verse 5 bis 10 ganz wichtig sind. Dieser ewige Plan Gottes, der zielt, der hat sozusagen als Kompass das Kommen Jesu. Diese Mission Gottes gipfelt im Kommen Jesu und bringt damit ganz echte Hoffnung. Das Interessante ist in Epheser 2, 1 bis 3, dass Paulus ganz detailliert tote Menschen beschreibt. Tote Menschen aus der Perspektive Gottes. Sie sind ganz quicklebendig und sehr aktiv. Aber es sind Menschen, die in einer unversöhnten Selbstständigkeit, in einer Autonomie von ihrem Schöpfer leben. Aus ihrer Sicht meinen sie, alles andere als tot zu sein. Sie sind ganz quickfidel. Das war eben auch meine Auffassung, bevor ich zu einem lebendigen Glauben an Gott kam. Tote Menschen entwickeln Weltanschauungen, wissenschaftliche Modelle, Flugzeuge und so weiter. Nicht einmal die sogenannte Kultur des Todes bei Albert Camus und Jean-Paul Sartre sagt, dass wir tot sind, sondern sie sagt, dass wir aufgrund der anscheinenden Sinnlosigkeit menschlicher Existenz eben Selbstmord begehen sollten. Aber ohne Gott kann das Leben durchaus lebendig aussehen. Der tote Mensch ohne Gott sagt sich nach Jesaja 22, 13, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir sowieso tot. Aber die Perspektive Gottes, diese Sichtweise, die sagt, das ist tot. Die ist unheimlich radikal und unzweideutig. Leben ohne in der Gegenwart Gottes zu leben, ohne Versöhnung mit dem, der uns geschaffen hat, ohne seinen Einfluss in unserem Leben zu haben, das bezeichnet Gott mit dem Begriff Tod. Es sind vier Details hier in Epheser 2, 1 bis 3, die dieses Todsein beschreiben. Und es ist überwältigend, wie lebendig das ist, wie aktiv das ist, wie lebendig. Der erste Punkt. Tote Menschen sind von Grundmuster und Grundprinzipien beeinflusst, die einer gottlosen Weltanschauung entsprechen. Wer die Geschichte der Philosophie studiert, der wird bemerken, da ist sehr viel dort von diesem vorzufinden. Zweitens, tote Menschen sind oftmals ahnungslos dunklen Mächten, dämonischen Mächten ausgesetzt, ohne daran notwendigerweise glauben zu müssen. Drittens, tote Menschen tun genau das, was sie wollen und was sie selbst für richtig halten. Es sind wörtlich Söhne oder Töchter des Ungehorsams. Sie dulden keinen äußeren Einfluss oder moralische, ethische Beurteilung ihrer Lebensführung. Sie leben ganz nach eigenem Gutdünken. Sozusagen kein Gott, keine moralische Verantwortung vor einem höheren Wesen. Alles lässt sich tun und lassen. Viertens, tote Menschen sind ihren Begierden, ihren Lüsten, ihren Sehnsüchten, ihren Wunschträumen, ihren Götzen und Süchten unterworfen und dienen ihnen. Das haben wir gestern schon ganz kurz angesprochen. Das also ist die Beschreibung bei Paulus eines toten Menschen. Verfangen in einer atheistischen Weltanschauung, dunklen Mächten ausgesetzt, grenzenlos und süchtig. Paulus behauptet nicht, dass alle Menschen all dies tun müssen, um derart tot zu sein, aber er charakterisiert mögliche Momente ihres Daseins. Und nun ist Paulus eben ganz radikal und konkret, und das sehen wir auch bei Petrus im ersten Petrusbrief. So haben auch wir gelebt. Das ist ein Spiegel für uns, der uns hier vorgesetzt wird. Und wir müssen hier vorsichtig sein, wenn wir als Christen anderen Menschen gegenübertreten, das nicht zu vergessen, woher wir eigentlich kommen und aufgrund welcher Kraft und welcher Gnade wir die Gelegenheit haben, hier Gottesdienst zu feiern, hier Gott zu loben und hier auf Gottes Wort zu hören und miteinander zu beten. Es ist dieses Eingreifen Gottes, um das es natürlich hier bald gehen wird. Der Ursprung dieses Todes, den Paulus hier beschreibt, der liegt bei der Ursünde und bei unserer persönlichen Schuld nach Römer 5,12. Es ist also ein Umfeld, in dem wir sozusagen stehen, in das wir hineingeboren werden und mit dem wir 100% übereinstimmen, mit dem wir konform gehen, das wir bestätigen durch unsere Denkweise, unsere Handlungsweise und unsere Gesinnung. Der Text setzt noch etwas hinzu. Dieser Zustand, dieser lebendige, quickfidele, aber aus Gottes Perspektive tote Zustand ist gerichtsreif. Gott sagt, das verdient Gericht. Ein derartiger Missbrauch dessen, was ich geschaffen habe, an einer Weltanschauung, in der der Schöpfer die Mitte ist, ein derartiger Missbrauch dessen, was ich geschaffen habe, durch den Menschen in seiner Eigenständigkeit, in seiner Autonomie, das ist nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Heiligkeit, nach meiner Reinheit gerichtsreif. Und das ist eben genau der Punkt, der für viele unserer Mitmenschen unheimlich anstößig und für manche sogar primitiv klingt. Warum sollte ausgerechnet ein liebender Gott, der doch alles für gut heißen sollte, Gericht aussprechen? Wenn wir uns heute an das Gericht Gottes über Jesus erinnern, dann sehen wir, dass in dieser Offenbarung Gottes, nur in dem Alten und Neuen Testament, der Heiligen Schrift, die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes so vereint sind, so harmonisiert sind, so in der Person Jesu vereint sind, dass wir tatsächlich wie die Teilnehmer des Passafestes übergangen werden können, weil wir unter der Gnade, unter dem Gnadenschutz Jesu stehen. Ich möchte zunächst ein Beispiel geben eines derartig toten Menschen. John Newton ist euch vielleicht bekannt, der Verfasser des sehr oft gesungenen und vielleicht zu oft gesungenen Liedes in den USA, Amazing Grace. Was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, ist, dass dieser Mann, John Newton, am Sklavenhandel beteiligt war zwischen England, Afrika und den USA. Etwa 15 Millionen Sklaven wurden innerhalb von 300 Jahren von Afrika nach Nord- und Südamerika verschleppt. Etwa 600 Sklaven pro Schifffahrt. 120 im Schnitt starben auf der grausamen Überfahrt in die neue Welt. John Newton sagt von sich selbst: How industrious is Satan served? Wie effektiv wird Satan hier bedient? I was formerly one of his active under-tempters, and had my influence been equal to my wishes, I would have carried all the human race with me. Ich war früher einer seiner aktiven Mitverführer. Wenn mein Einfluss so groß gewesen wäre wie meine Wünsche, dann hätte ich die ganze Menschheit mit mir mitgerissen. A common drunkard and profligate is a petty sinner to what I was. Ein normaler Trinker oder Rebell wäre ein harmloser Sünder im Vergleich zu mir gewesen. Dies war ein Mensch vor Gott tot in seinen Lebensformen, genauso wie Paulus das in Epheser 2, 1 bis 3 beschreibt. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus den verlorenen Sohn als tot bezeichnet. Er war tot oder verloren. Und jetzt ist er lebendig, wiedergefunden. Und genau in diesem Todeszustand schlägt ein Blitz ein. Diese große Aussage in Epheser 2, 4, die ist wie ein Blitz. Aber Gott oder Gott aber. Es ist also dieses Tummeln, diese Lebendigkeit des Menschen, die Aktivität des Menschen, der wie ein Kind auf den Spielplatz geht und sagt, na, mal sehen, was ich hier so tun kann. Ist mir egal, wo der Spielplatz herkommt, aber das ist meine Rutsche, das ist meine Schaukel, das ist mein Sand, weg da, das ist jetzt mein Platz. Und in diesem Spielplatz gebären, in dieser Art und Weise einfach hier so vor sich hinzuleben, da schlägt der Blitz ein. Und der Blitz ist, Gott unterbricht. Der lebendige Gott kommt genau da dazwischen. Genau in dieses aktive, lebendige, das aus der Sicht Gottes tot ist. Und nun ist das Erschütternde, dass Gott nicht zerstört. Dass er nicht sagt, das gerechte Gericht ist tot. Sondern hier sprudelt nun die Offenbarung des Paulus über mit einer reichlichen Sprache, dass sich hier das tiefste Herz Gottes zeigt. Wer Gottes innerstes Herz sehen will, der soll diesen Text lesen. Der soll merken, worum geht es Gott? Woran liegt es ihm? Was tut er nun in diesem Moment dieses Eingreifens in diese Todessituation? Und hier zeigt sich das tiefste Herz Gottes mit einer opferbereiten Liebe. Er hält deshalb Gerechtigkeit auf. Er bleibt bei seiner Reinheit und Heiligkeit seines Charakters, weil er einen stellvertretenden, leidenden gefunden und bestimmt hat. Den ewigen Sohn Gottes, der deinen und meinen Platz einnimmt und dieses Gericht auf sich nimmt, damit die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes dich und mich treffen kann und darf. Nur einen ganz kurzen Ausblick auf Epheser 2, 5 bis 10, bis wir wieder zurückkehren zu Epheser 2, 4. Epheser 2,5 bekräftigt diese Aussage. Gott tat dies, als wir noch tot waren. Wir waren sozusagen in dem Prozess, so das Leben auszuleben. Gott bricht inmitten dieses Lebens ein, und zwar nicht mit Gericht, sondern mit einem Alternativleben. Es ist ein Übertrumpfen. Es ist ein neues, besseres, anderes, ursprüngliches, eigentliches Leben, das hier eingeführt wird. Epheser 2, 5 bis 10 beschreiben in Detail, was zu diesem neuen Leben gehört und wie Gott aus innerstem Herzen an uns handelt. Und da ist besonders der Begriff der Gnade, der teuren Gnade, wie Dietrich Bonhoeffer das sehr gut formuliert hat, so wichtig. Nämlich eine Gnade, die aus Liebe zu dir und zu mir handelt. Eine völlig unverdiente Gnade, eine völlig unverdiente Liebe. Deshalb prahlen wir als Begnadete nicht, sondern sagen, warum zeigt Gott mir seine Liebe? Ich habe sie nicht verdient. Aber ich denke, dann ist auch der Punkt erreicht, der für mich so der Schöpfergott, der dich persönlich kennt und der dich umarmt, der dich in deinem Kämpfen gegen seine Liebe vielleicht so umarmt, bis du loslässt und sagst, ich lasse mich lieben. Ist doch interessant, dass Petrus als Nachfolger Jesu sicher gesagt hätte, ich liebe dich und ich empfange deine Liebe, Jesus, bis es zur Fußwaschung kam, beim Abendmahl. Und dann hat Petrus doch die Grenze gesetzt, Boundaries. Bis hier und nicht weiter, Jesus. Das geht nicht, das geht nicht an. Du bist mein Herr. Ich kann dich nicht so nah an mich heranlassen, weil dann habe ich keine Kontrolle mehr. Dann habe ich keinen Widerstand mehr. Dann fehlt mir letzte Instanz, mich noch irgendwie individuell zu wehren. Und genau das ist der Punkt, an dem ich persönlich immer wieder kämpfe. Zu glauben, zu vertrauen, dass der Schöpfer Gott mich so persönlich liebt, dass ich geliebt werden kann. Und das wäre natürlich jetzt gut, wenn ihr in euren persönlichen Zeiten nach dieser Ansprache, Andacht und auch in dem Austausch euch überlegt, wo hängt es bei mir? Wo sage ich zum Beispiel zu mir selber, ich bin nicht liebenswürdig, vielleicht der, der neben mir sitzt, aber ich, das geht nicht. Ich habe ja ein ganz schlechtes Verhältnis zu mir selber. Was sollte dann Gott dazu sagen? Diese Kontrollinstanz in unserem innersten Herzen, das ist eine ganz große Sache. Und da loszulassen und da wirklich Gott uns lieben lassen, das ist eine wichtige, zentrale und unheimlich überwältigende Sache. Gnade also aufgrund dieser Liebe und Gnade, weil Christus den Platz eingenommen hat. Wenn Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch, dann sagt er sicher, dass wir diesen Patibulum, diesen horizontalen Balken tragen sollen. Dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir gerichtsreife Menschen sind. Dass wir das akzeptieren, dass Gottes Deutung unserer Lebensumstände, unseres Lebens im Tod tatsächlich wahr ist. Und nun gehen wir mit unserem Patibulum, unserem Horizontalbalken, auf unsere Hinrichtungsstelle zu. Wir akzeptieren das Gericht Gottes über unser Leben. Wir sagen ja zu der Verantwortung, die wir als Menschen vor dem Schöpfer Gott haben. Und dann laufen wir mit unserem Patibulum und machen uns nicht mehr Gedanken, was wir noch alles erreichen wollen in unserem Leben, sondern wir gehen hin auf diese Stelle und wir versuchen noch vielleicht Beistehenden zuzurufen, bitte sprich noch mit meiner Frau, sprich noch mit meinem Vater, sag ihnen, es tut mir leid. Und dann gehen wir mit unserem Patibulum, unserem Balken hin auf die Stätte, wo wir unseren Tod erwarten. Und unser vertikaler Balken ist schon belegt. Einer ist uns vorausgegangen mit seinem Patibulum. Und jetzt gibt es keinen Platz mehr für uns. Weil der, der unseren Platz eingenommen hat, der ist ewiger Sohn Gottes, dessen Blutvergießen tilgt die Schuld, die ich nicht tilgen kann. Was mache ich nun mit meinem Patibulum? Ans Kreuz Jesu lehnen und sagen, nein, das ist eine tolle Sache, das habe ich nochmal überstanden, jetzt mache ich meine eigene Sache. Oder, dass ich diesen Patibulum als Erinnerungsstück mit mir trage, von jetzt ab. Ich erinnere mich daran, täglich mein Kreuz zu tragen. Nicht in dieser Leidensmanier, dass jeder nun sehen muss, wie ich faste und wie ich bete und wie miserabel das Leben eigentlich ist, sondern in diesem Sinne, mir wurde ein neues Leben geschenkt, jetzt und hier. Das ist die Gnade Gottes, die Paulus hier beschreibt, diese liebende Fürsorge Gottes und diesen Schutz, diesen Passa-Schutz. Zurück zu Vers 4, ganz kurz. Dieser Eingriff Gottes, der hat ein Ziel. Dieses neue Leben, das er nun bringt, diese Gnade, die er uns gegenüber erweist, die hat ein Ziel und das Ziel ist, uns zu einem ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, nämlich den Schöpfungszustand, dem Zustand vor dem Sündenfall, in dem der Mensch mit Gott lebt, ganz von Gott abhängig ist. Es ist ja schön, dass Paulus immer wieder neue Wortschöpfungen vorbringt. Und hier dieses Mitlebendigmachen mit Christus ist eine derartige Wortschöpfung. Aber was heißt denn das, dass wir mitlebendig gemacht werden mit Jesus, als dass das bedeutet, wir sind nun in eine bleibende Abhängigkeit gestellt. Wir haben gestern Abend kurz von Sucht gesprochen. Es gibt eine gesunde Abhängigkeit. Nur eine. Und das ist die absolute, die lebensnotwendige, die existenzielle Abhängigkeit von unserem Schöpfergott. Von seinem Sohn, von seinem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott. Diese Abhängigkeit, die ist gesund. Lebensnotwendig. Und Paulus formuliert das also mit lebendig gemacht. Wir sind nicht unabhängig von Gott lebendig, sondern mit ihm. Wir sind Schritt auf Schritt, Stunde für Stunde, Tag für Tag auf ihn angewiesen. Wir holen uns nicht das Heil bei Gott ab und machen dann unsere eigene Sache, sondern wir kommen zu Jesus und bleiben dann abhängig. Nachfolge ist eine Abhängigkeit von Gott. Das ist der ursprüngliche Schöpfungssinn, das Schöpfungsziel. Denn wer nicht so von Gott abhängig ist, wer nicht ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis und Lebensverhältnis mit Gott hat, der wird ganz sicher von irgendetwas, was Gott geschaffen hat und vielleicht auch gut geheißen hat, abhängig sein. Es gibt hier keine neutrale Zone. Und dann könnten wir, wenn wir mehr Zeit hätten heute Morgen, noch überlegen, wie sieht es jetzt aus, wenn dieses Leben, das Gott schafft, wenn diese Prinzipien des Totenlebens umgekrempelt werden? Also zum Beispiel, dass wir jetzt Prinzipien und Lebensansätze suchen, die einer theozentrischen Weltanschauung entsprechen, wo Gott tatsächlich das Herz und das Zentrum dieses wunderbaren Alls, dieser außergewöhnlichen Welt und der großen Probleme, die sich hier stellen mit Schuld, Sünde und Vergehen, wie das auszusehen hat aus Gottes Perspektive. Zweitens, wir werden nun als Nachfolger Gottes von dunklen Mächten geschützt. Es gibt Zugang zu einer Kraft, die diese Macht überwunden hat. Wer mit dem Dämonischen je schon in Kontakt gekommen ist, weiß, wie groß die Macht und die Kraft Jesu ist. Und drittens entdecken wir dann langsam den Willen Gottes. Wir lernen, dass Nachfolge, Loslassen und Hingabe nicht irgendeine morbide, negative Sache ist, sondern es ist ein Mittel zum Zweck. Loslassen für Leben. Loslassen zum Leben. Und viertens benennen wir nun ganz mutig unsere eigenen Götzen, unsere Begierden, unsere Süchte. Wir nennen sie. Das Nennen ist ein Entkräften. Und dann beten wir darum, dass Gott uns diese Kraft schenkt, in Jesus-Abhängigkeit ein gereinigtes und immer reiner werdendes Leben leben zu können. Und so erleben wir dann Auferstehungskraft. Je mehr wir hier loslassen, umso mehr Leben schenkt uns Gott. Ein Theologe hat es einmal so ausgedrückt: Jesus teilt sein Leben mit uns, seine Lebenskraft. Deshalb spricht auch Paulus von mit auferweckt. Manchmal sind diese Ausdrücke ja etwas himmlisch, etwas distant. Aber wenn wir das so fassen, dass Gott uns in eine Abhängigkeit mit ihm stellt und wir damit teilhaben an dem Auferstehungsleben Jesus, jetzt hier unter uns, in der Gemeinschaft miteinander, in unserem persönlichen Gebet, dass hier eine Kraft wirkt, die wir nicht haben und die uns zugesprochen wird, die uns zukommt aufgrund des Glaubens an Jesu Sühnewerk, dann haben wir tatsächlich Hoffnung. Also das, was Gott Leben nennt, kommt nie aus uns selbst. Wir sind immer auf die Quelle angewiesen, müssen immer wieder zur Quelle zurück. Wir werden aber langsam frei von Götzen, Selbstbezug, Stolz, Süchten und dunklen Mächten. Deshalb ist eben Glaube an Christus nicht vor allem Regeln einhalten, sondern Leben empfangen. Ich habe einmal mit dem Begriff gespielt, Leben. Dass aus dem Leben mit Gott durchaus auch eine gewisse Gesetzmäßigkeit, Paulus nennt das das Gesetz des Geistes, die Lebensweise, die Gottes Charakter entspricht, entspringt. Es ist eben falsch, Gnade und die Reinheit des Lebens miteinander auszuspielen, sondern die Gegenwart Gottes führt uns zu einem gereinigten, reinig werdenden, zu einem reumütigen und demütigen Leben, das immer wieder Sünde bekennt und offen damit ist. Gott gibt derartig frisches Leben. Johannes 7, 38 sagt, aus seinem Herzen werden Bäche lebendigen Wassers fließen. Es ist ein lebendigeres, ein besseres, ein farbenfroheres Leben. Und darüber sich Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich das Leben mit Gott und bei Gott aus? Zum Beispiel in dem ganz wichtigen Punkt der Vergebung. So so kommen wir zu diesem Punkt, langsam Leben zu entdecken, aus der Perspektive und der Deutung Gottes heraus. Und so wurde auch der am Sklavenhandel schuldig gewordene John Newton zu einem radikal neuen Menschen. Das Lied Amazing Grace sagt, I once was lost, but now I'm found. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Was blind, but now I see. Ich war blind und sehe jetzt. Diese Zeile stammt wahrscheinlich von der Zeit, als der John Newton schon blind war. Was blind, but now I see. Vielleicht hat der ein oder andere schon den Film Amazing Grace gesehen. Es ist wert, das einmal anzugucken. Viele Jahre nach seiner Bekehrung wurde John Newton anglikanischer Priester, der sich neben dem Predigen des Evangeliums einer unverdienten, kostbaren Gnade Gottes auch um arme Menschen in London kümmerte. Erst circa 20 Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er einen Traktat, Thoughts upon the Slave Trade, Gedanken über den Sklavenhandel. Darin beschreibt er die unmenschliche Behandlung der schwarzen Sklaven und sein Bekenntnis, so sagt er, kommt viel zu spät. Eine demütigende Tatsache ist, sagt er, dass ich einstmals so aktiv an einem Geschäft beteiligt war, über das ich jetzt zutiefst erschüttert bin. Auf dem Grabstein von John Newton findet sich folgende Inschrift. John Newton, Clerk, once an infidel and libertine. John Newton, christlicher Arbeiter, einstmals Rebell und Freidenker. A servant of slaves in Africa, dem Sklavenhandel in Afrika verpflichtet. Was by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. Dieser John Newton wurde durch die reiche Gnade unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt, vergeben und eingesetzt, den Glauben zu predigen, den er lange hatte zu zerstören gesucht. Das Leben ist bei John Newton eingebrochen, das Leben Gottes. Und es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass dieses Leben, das wir durch Gottes Gnade schon entdeckt haben, dass dieses reich wird. Wir sehen hier, dass Paulus gläubige Menschen in Ephesus und Kleinasien genau damit ermutigt, zu vergleichen. Altes Leben, neues Leben. Was bedeutet das neue Leben? Und so möchte ich heute Morgen mit Titus 3, 3 bis 7 schließen, wo Paulus das noch einmal mit etwas anderen Worten beschreibt. Ich lese hier aus der revidierten Elberfelder, Titus 3, 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Und dann in Titus 2 sagt Paulus noch, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeiten, die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Möge Gott unsere persönliche Zeit jetzt und unsere Gespräche segnen. Und ich möchte uns alle ermutigen, zu riskieren, Dinge beim Namen zu nennen, offen zu sein, Rat zu suchen, Hilfe zu suchen, damit wir gemeinsam in diesem Reichtum des Lebens Gottes wachsen. Amen.